Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Also es stimmt nicht, dass ich nicht bis 3 zählen könnte, sondern ich komme sogar bis 255.
Boah!
Und das ist die 255. Folge, weit weg von 3, weit weg von 2 und von 1. Und ich begrüße alle, die uns zuhören und die die Sendung morgens, mittags, abends oder auch in der Nacht sich anhören. Herzlich willkommen.
Aus meiner Profession heraus möchte ich dann sagen, ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich, egal wer es auch immer ist, zur 2 hoch 8 minus 1 Sendung.
Genau, der große Feiertag beginnt ja bei der nächsten Sendung, wobei ich noch nicht weiß, was wir überhaupt feiern wollen. Nee, wir werden nichts feiern. Ne? Das machen wir einfach, die 8-Bit, die machen wir einfach so mit.
Naja, jetzt müssen wir mal überlegen. 256, ja. Herr Kollege, ist ja der Übertrag.
Dann. Ja, genau.
So, das heißt also, jetzt haben wir doch 8-Bit
voll. Eigentlich 255, ja. Mit der Null
haben wir die Bits doch voll.
Aber fangen nicht wieder mit der Nullnummer an. Sind wir schon einmal drauf reingefallen mit der Nullnummer.
Ja, es kommen auch heute noch Zuschriften.
Also lass uns lieber den Übertrag nehmen, die 256.
Also möchtest du dann ein Bit haben mit 8 Nullen?
Genau.
Wir werden neunstellig, binär betrachtet.
Genau.
Gut.
Genau.
Neunstellig. Ist das ein Grund zu feiern?
Nö.
Das ist ja dann ein
alle
Bit, was
neun,
irgendwo
vor uns steht. Höchstens das, was da.
Also wir gehen kegeln und jeder kriegt 256 Bit, oder?
Nö.
Ach so.
Das ist auch wieder zu viel. Mensch, stell dir mal vor, du hast 256 Bit getrunken.
Das kannst du ja auf dein Restleben verteilen.
Und willst dann noch kegeln.
Hör mal.
Da gibt's nichts mit allen neun.
Ja, aber du nimmst es nicht mehr so schwer.
So, jetzt lass uns anfangen.
Gut. Also, wir fangen einfach an. Vorn. Und zwar, wir haben bei uns im Studio wieder den Heinz Schmitz. Und weil wir gerade bei Jubiläen sind, wollen wir mit ihm auch über ein Jubiläum sprechen. Weißt du welches?
Nö.
Warum nicht?
Nö, weil ich bin mit meinem eigenen Jubiläum da sehr beschäftigt.
Heute bei der Erstausstrahlung am 17.01. ist es gerade mal 2 Tage her, nämlich am vergangenen Samstag, da hat Wikipedia sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert.
Erst 10 Jahre?
Ja. Und das ist ein Grund zum Feiern, denke ich mir mal.
10 Jahre, 2000.
Ja, guck dir doch mal Facebook an, 7 Jahre alt.
Ja. Oder Google.
Ja.
Kaum älter. Ja, ein bisschen schon, aber.
Ja.
Oder Microsoft ist ja dann schon uralt.
Genau, so wie wir.
Ja.
Gut. Schluss mit Sinieren. Wir wollen ja auch den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas Vernünftiges bieten, außer unserem Gequatsche. Ob das vernünftig ist, weiß ich natürlich nicht. Auf dem Chaos Computer Club dieses Jahr war wieder das Thema GSM-Netz und Sicherheitslücken. Und da ist es zu einem Hack gekommen, der ja zu erwarten war, spektakulär war, aber der mal wieder ad absurdum geführt hat, was da so einige Firmen mit einem riesigen technischen Aufwand machen und unsere Regierung verkaufen, damit die unsere Steuergelder endlich mal loswerden, was man viel, viel einfacher machen kann. GSM knacken, abhören,
mitschneiden. Sollen wir doch mal sagen, was GSM mal hieß und was es heute heißt?
Für die französische Abteilung bist du zuständig?
Was hieß denn das eigentlich? Es hieß Group Spezial Mobil, heißt es heute. Und wie hieß es damals?
Weiß ich nicht. Du hast das angezettelt, also löffel die Suppe auch aus.
Also gut, Group Spezial Mobil.
Wir sprechen den Peter Welchering in Kornwestheim bei Stuttgart an. Vielleicht weiß der das ja. Hallo Peter, schönen guten Tag.
Ja, hallo. Ja, Group Spezial Mobil habe ich auch so gelernt. Und ein solches Netz haben eben die Hacker vom Chaos Computer Club aufgebaut auf ihrem 27. Chaos Communication Kongress am Alexanderplatz. Und sie haben das deshalb aufgebaut, weil sie einfach mal zeigen wollten, wie löchrig eben so ein GSM-Netz ist.
Damit sie kein richtiges Netz hacken mussten, muss man dazu sagen. Ja, denn das wäre strafbar gewesen.
Genau, ein richtiges Netz hacken geht nicht, geht schon, rein technisch, aber sollte man nicht tun, aus juristischen Gründen. Und deshalb haben sie zu Versuchszwecken eben ein eigenes aufgebaut, dafür eben auch eine Lizenz bekommen. Das kann man mit einem Antrag ganz leicht erreichen, wenn man sagt, zu Versuchszwecken möchte ich das machen. Und wenn man so ein Netz eben dann hat, zu Versuchszwecken, dann kann man eben auch beliebig hacken. Und dabei hat sich gezeigt, Ja, es ist wirklich löcherig wie ein Schweizer Käse, also mithören überhaupt kein Problem. Irgendwelche Smartphones von außen ansteuern und fremdsteuern, Mikro einschalten, Mikro ausschalten oder beispielsweise irgendwelche Schadsoftware, Exploits, Angriffsprogramme auf die Smartphone bringen, eben auch kein Problem.
Also und alles das, was eigentlich gar nicht geht, was uns immer wieder erzählt wird, wo die Firmen sagen, das stimmt nicht und die Politiker abwirken, alles das geht also doch erstaunlich.
Ja, es geht alles, so haben wir erfahren, es geht alles und das haben die auch nochmal sehr glaubwürdig nachgewiesen in einem Test, was eben mit dem sogenannten Baseband-Prozessor zusammenhängt. So ein Smartphone oder Handy hat ja immer zwei Prozessoren. Ein Prozessor kümmert sich dabei eben um den Betrieb mit dem eigentlichen Mobilfunknetz, also nimmt dann auch etwa die Verbindung zur nächsten Basisstation auf, will mit der telefonieren und der zweite Prozessor, der kümmert sich dann um die Software auf dem Handy oder auf dem Smartphone, das ist dann so der sogenannte Application-Prozessor. Bei den Application-Prozessoren, da gab es auch schon einige Schadsoftware, die haben dann dafür gesorgt, dass beispielsweise mal irgendwelche Wecker nicht funktionierten oder dass beispielsweise dann auch irgendwelche höheren Apps nicht das taten, was sie tun sollten, aber die eigentlich interessante Stelle, über die dann eben die meiste Schadsoftware reinkommt, das ist tatsächlich dieser Baseband-Prozessor und der ist deshalb so anfällig, weil sehr viele Sicherheitslücken in Industriekreisen bekannt sind, aber die werden eben nicht öffentlich gemacht, damit sie dann ja unter Umständen geschlossen werden könnten, sondern die 4-5 Hersteller dieser Baseband-Prozessoren versuchen, die geheim zu halten, klappt natürlich nicht und weil dann eben sowohl Hacker als auch eben andere organisierte Kriminalität, Geheimdienste, wer auch immer da großes Interesse hat, ist die meiste Angriffssoftware eben über diese Sicherheitslücken in diesen Baseband-Prozessoren dann auch programmiert.
Ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem Wort gesucht und finde es nicht. Ich finde kein adäquates Wort. Ich muss es einfach so drastisch sagen. War es denn bisher eine vollkommene Verarsche, dass einige Firmen zig Tausend, hunderttausend Euro teure Geräte entwickelt und aufgebaut haben, mit denen man ein GSM-Netz simuliert hat, um dann irgendwelche Anwender, die telefonieren wollten, damit abzufangen, um sie dann darüber umzuleiten, um mithören zu können, wenn das auf eine ganz einfache andere Art und Weise mit Wissen, mit Know-how und Mitteln, die einer solchen Organisation wie dem Chaos Computer Club zur Verfügung stehen, es waren ja auch nur wenige, dass die das machen können. Was läuft denn da schief? Was läuft denn da verkehrt?
Naja, also ich muss diesen Baseband-Prozessor ansprechen. Ob ich den beispielsweise anspreche, indem ich einfach vorgebe, hallo, ich bin deine Basisstation, oder indem ich ihn anspreche, indem ich wirklich so ein komplettes Netz aufbaue, das ist dem eigentlich völlig egal. Also da kann ich viel Aufwand treiben oder wenig Aufwand treiben. Wichtig ist eben, dass ich diesen Baseband-Prozessor anspreche. Und der zweite Punkt ist eben, wir haben es hier mit einer Verschlüsselung zu tun, die im GSM-Netz angewandt wird, die ist eben schon Jahre alt. Gerade mal Single DS 56 Bits, also das ist wirklich nicht kein sehr langer Schlüssel, der kann sehr leicht entschlüsselt werden. Und das führt natürlich zu einem weiteren Risiko.
Tja, dieser Schlüssel steht ja schon auf dem Index, denn da kommt auch jedes Jahr von der Bundesnetzagentur wieder so eine neue Liste mit zugelassenen Schlüsseln oder so etwas. Muss das nicht bald mal erneuert werden? Ich habe noch gar nicht geguckt, ob das mit da drauf steht.
Ja, dieser Schlüssel kann im GSM-Netz eingesetzt werden. In anderen Bereichen ist der natürlich nicht mehr zugelassen. Das ist völlig klar, weil er völlig veraltet ist, weil er wirklich leicht zu entschlüsseln ist. Aber im GSM-Netz, und das spricht dann eben auch für die sehr deutliche Lobby der Mobilfunkbranche, da ist er nach wie vor im Einsatz. Genauso wie eben die Baseband-Prozessorhersteller sich bisher eben wirklich sehr, sehr massiv weigern, die Spezifikationen für ihre Prozessoren, die Architekturen für diese Chips offenzulegen, sodass man dann eben auch über etwaige Sicherheitslücken, bevor sie wirklich gefährlich werden könnten, diskutieren könnte und sie dann eben abstellen könnte. Mhm. Und solange wir hier eben tatsächlich so einen Versuch, Security durch Obscurity, also Sicherheit durch Geheimhaltung oder durch obskures Wissen eben haben, solange kann dann mit den Sicherheitslücken, die da sind, auch gut gearbeitet werden. Und das heißt eben Videokamera ein, das heißt eben Audio, also Mikrofon ein, wenn ich das von außen steuern will, so dass so ein Smartphone von außen in allen Funktionen, die eben dieser Baseband-Prozessor übernehmen kann, sehr leicht übernommen werden kann. Beim Application-Prozessor ist es ein bisschen schwieriger.
Wie sieht's denn eigentlich aus mit diesen super teuren Geräten da, die extra zum Verschlüsseln nochmal dazukommen, so was Rode und Schwarz zu der Regierung verkauft hat und so weiter? Leiten die auch eventuell darunter, dass man da irgendwas mitmachen kann?
Ja, die haben einen eigenen Kryptochip, der hat einen wesentlich längeren Schlüssel. Insofern sind die schon von den Angriffsmöglichkeiten her etwas schwieriger zu überlisten. Aber die haben eben auch so einen Broadband-Prozessor. Das sind allerdings dann Broadband-Prozessoren, die noch einmal, wie es so schön heißt, gehärtet werden. Also bei denen dann nochmal genau drauf geschaut werden, ist im Architekturdesign oder ist in der konkreten Implementierung auch eine der bekannten Sicherheitslücken drin, dann müssen wir die hier schließen. Und da geben dann tatsächlich gegenüber Regierungen auch die Hersteller dieser Baseband-Prozessoren, allerdings nur zum Teil, nicht vollständig, aber zu weiten Teilen eben die Sicherheitslücken preis, die sie der Öffentlichkeit insgesamt eben nicht verraten wollen. Insofern sind solche Geräte wie HTC oder andere schon tatsächlich sicherer und gehärteter, aber über Angriffslücken, die teilweise eben in diesem Bereich auch noch nicht erkannt sind oder noch nicht öffentlich sind, können natürlich auch alle Geräte, und HTC hat genauso einen Baseband-Prozessor wie andere, in diesem Bereich prinzipiell angegriffen werden.
Aber was heißt das jetzt überhaupt? Kann jetzt ein interessierter und vielleicht ein bisschen qualifizierter Laie, der irgendwo aus dem Fach kommt, sich so etwas selbst aufbauen und seine ganze Umgebung, alles was dort per GSM telefoniert, abhören?
Naja, also dass es beispielsweise Nachbauten von sogenannten IMSI-Catchern gibt, das haben wir ja schon vor ein paar Jahren berichtet. Und die sind relativ leicht eben auch nachzubauen, so dass ich dann eben finden kann, wer telefoniert denn da gerade wo. Dass es dann Geräte gibt, die eine Basisstation wirklich vorgaukeln, so dass ich dann etwa mit dem Handy einen Kontakt aufbaue und ihm simuliere, ich bin deine Basisstation. Und wenn ich dir jetzt beispielsweise ein kleines Softwarepaket schicke zur Wartungszwecken, dann ist das eben vollkommen in Ordnung. Und schwupps, hatte eben ein Exploit, eine Schadsoftware, die sich da installiert. Das ist ja auch schon vor 2 Jahren heftig diskutiert worden. Und daran hat sich eben seitdem nicht sehr viel geändert.
Das heißt, GSM ist nicht sicher. Ich muss immer damit rechnen, dass dieses verschlüsselte Netz dennoch von irgendwelchen Leuten abgehört werden darf, will, kann oder auch nicht erlaubt abgehört wird. Denn was ist denn überhaupt noch sicher?
Naja, darf nur in wenigen Fällen, aber technisch kann es in vielen Fällen abgehört werden. Und was eben noch sehr viel spannender ist, technisch gesehen, kann eben so ein Smartphone, so ein Handy, wenn es am GSM-Netz hängt, auch von außen fremdgesteuert werden. Mhm. Und da kann man sich ja fürchterlich viele Einsatzbereiche denken, mit denen man dann so ein Smartphone eben bedienen kann und für das man so ein Smartphone dann eben auch zu kriminellen Zwecken einsetzen kann.
Also nichts für irgendjemanden, der mal gehört hat, dass es einen Lötkolben gibt, sondern es gehört schon ein profundes Wissen dazu. Man muss auch entsprechende Geräte haben, auch Messgeräte und ähnliche Sachen, um überhaupt dahin zu kommen. Und es gehört auch kriminelle Energie dazu oder zumindest der Forscherdrang, wie wir es beim CCC gesehen haben.
Also ich weiß auch jetzt, was GSM heißt, das, was uns eben nicht einfiel. Das ist Groupe Spéciale Macabre. Müssen wir die Handys nicht eigentlich beiseite legen?
Naja, ich telefoniere mit meinem GSM-Handy. Ich telefoniere übrigens auch nur. Also ich mache da kein Online-Banking oder ähnliche Sachen. Und was ich da zu sagen habe, das kann eigentlich jeder hören. Insofern bin ich da einigermaßen beruhigt. Wenn ich vertrauliche Sachen habe, dann mache ich das sicherlich nicht über das GSM-Netz.
Ja, was ich zu sagen habe, kann auch jeder hören. Aber das will nicht jeder hören.
Das ist eine gute Erkenntnis, die du da hast.
Ja, wo bist du auch betroffen?
Ja.
Ah ja, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Ja, ich denke, Peter, es war ja zu erwarten, alle technischen Systeme, egal wie gut sie sind und egal wie komplex sie in ihrer Verschlüsselung sind, werden irgendwann einmal geknackt und offengelegt. Und es wird also immer einfacher. Es muss ein neuer Standard her. Wie sieht denn ein neuer Standard aus? Ist der in Sicht? Wird der besser werden?
Also UMTS hat ja schon so einen neuen Standard und mit LTE haben wir nochmal einen Sicherheitsgewinn, keine Frage. Das Problem ist, auch in diesen Fällen, inwieweit legen eben auch die Prozessorenhersteller ihre Spezifikationen offen, so dass hier über Sicherheit offen diskutiert werden kann. Denn nur wenn offen darüber diskutiert werden kann, dann können Sicherheitslücken so frühzeitig erkannt werden, dass nicht was Schlimmeres passiert. Und da gibt es im Augenblick auch etwa bei LTE von den Herstellern doch noch eine gewisse Zurückhaltung. Und wenn LTE erst einmal flächendeckend eingeführt ist, dann könnte ich mir durchaus denken, dass wir da ähnliche Angriffsmöglichkeiten bekommen wie beim GSM. Nicht auf der reinen Implementierungsebene, aber vom Prinzip her, weil eben tatsächlich Sicherheit nur dann gewährleistet ist, wenn ich eine entsprechende Transparenz habe.
Ja.
Telefon abhören war übrigens schon mal einfacher gewesen. Ich denke da an meine Jugendzeit zurück. Da haben wir so Steigeisen geklaut, weil bei uns im Dorf die Leitung oben auf dem Dach erneuert wurde. Und dann sind wir auf die Telefonmasten hochgekrabbelt mit Kopfhörern, wollten die Telefone abhören, aber es hat damals kaum einer telefoniert. War auch Pech gewesen. Also es war aber einfach damals.
Du hast aber Glück gehabt, dass du nicht an die Stromleitung gekommen bist. Peter, schönen Dank für diese Informationen. Ich denke, wir werden auch nächstes Jahr wieder was Neues hören von unseren Freunden vom Chaos Computer Club. Und es ist gut, dass da immer welche da sind, die auch auf diesem hohen technischen Niveau aufpassen.
Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Jetzt kommt noch ein Thema, bei dem ich, als ich das hörte, so ein bisschen nachgedacht habe, sagte, was, nur 10 Jahre? Nur 10 Jahre? Wir haben wieder ein Jubiläum. Heinz Schmitz, du hast was zu erzählen über Wikipedia. 10 Jahre Wikipedia.
Am Montag, den 15.01.2001 war es soweit. Aha. Jimmy Wales schaltete wikipedia.org online.
Erst vor 10 Jahren.
Ich meine, es gibt eine Vorgeschichte dazu. Mhm. Der Jimmy Wales hat Finanzwissenschaft studiert, war Börsenhändler und hat damals mit bomis.com eine Seite zur Herrenunterhaltung unterhalten. Da gab es so Quatsch und was dann eben so dazugehört. Und er traf irgendwann auf den Philosophen Larry Sanger. Der war Chefredakteur von Nupedia und die Seite haben die beiden dann erstmal weiterentwickelt. Nupedia war auch eine Online-Enzyklopädie, allerdings durften da nur Experten schreiben und jeder Artikel wurde von 7 Experten nochmal gegenredigiert. Deswegen hatte man im ersten Jahr dann nur 20 Texte zusammen. Okay, das war also nicht wirklich der Renner und dann hat irgendwann mal Jim Wales gesagt, komm, jetzt machen wir das Ding für alle auf. Und das war eben dieser berühmte 15.01.2001. Und da gab es wikipedia.org, ein Lexikon, an dem alle mitschreiben dürfen. Die Wiki-Software, die auch in vielen Unternehmen hier heute eingesetzt wird, ist sehr, sehr einfach. Man kann sie einfach Artikel anlegen, man kann sie einfach Beiträge redigieren. Es gibt, ganz wichtig, eine Historie, wer was wann wo dran gemacht hat. Man kann Bilder einstellen. Grafisch ist das Ding nicht sehr anspruchsvoll. Das
ist auch manchmal ganz lustig, wenn man dann sieht, der eine hat was eingestellt, der nächste hat es wieder rausgeschmissen, dann hat er es wieder und dann wieder hin und her. Und
ich hatte auch so manchen Kampf damit gehabt.
Ja. Aber ich meine, die Idee war schon genial. Nach einem Monat hatten sie 600 Beiträge. Nach einem Jahr schon 20.000. Ja. Das war so in 2002. Dann gab es auch Streit zwischen den beiden Gründern. Sanger schied dann aus. Er hat gesagt, also die Qualität, wir können das nicht kontrollieren. Die machen, was sie wollen, die Anwender. Die Qualität ist auch nicht immer so, wie sie sein soll. Er war eben von seinem Vorleben her sehr anspruchsvoll.
Ja, und dann ging es ja auch relativ schnell los, dass die einzelnen Wikipedien, ist das richtig? Also die deutsche, die französische, die spanische und die fast in jeder Sprache entstanden sind.
Also es gibt, die Zahlen schwanken etwas zwischen 14 und 17 Millionen Beiträge in 270 Sprachen. Und insgesamt hat Wikipedia heute 240.000 Autoren weltweit.
240.000, da gehöre ich auch dazu.
Ja, ich meine, ihr beiden habt ja einen Unterschied gegenüber mir. Ihr seid ja in wikipedia.de, glaube ich, drin, im Org, weiß ich nicht, im englischen Sprachen, ich glaube, im deutschen Sprachen seid ihr beiden hier drin.
Und zwar bin ich sehr früh drin, weil ich da gerade in Frankfurt diese Erstellung von der Wikipedia-Geschäftsstelle, da war ich sehr früh da und wurde da von dem deutschen Geschäftsführer von Wikipedia geknipst und ins Netz hineingestellt.
Ins Ohr?
Nee, der hat dann ein Foto gemacht. Kann man ja alles nachgucken, von wem das ist. Das war sehr, sehr früh und ich kann mich an die Zeiten der Wikipedia mit dem PDA erinnern. Ah, ich hatte das Ding immer dabei gehabt. Und zwar, was war
und
das?
Und er hat alle genervt. In jeder Kneipe der Allwissende mit seinem
Doppeltal. Ein iPad. Ich hatte ein iPad und hatte 1 GB CF-Karte Speicherplatz. Und habe da immer die neueste Version der Wikipedia, die so alle 3 Monate als mobile Wikipedia kam, immer drauf gehabt und war in der Kneipe immer der Schlaue, der sagen konnte, wer die meisten Tore über all die Jahre beim FC Köln geschossen hat.
Es gab ja mal
welche Trainer es gab.
Es gab ja mal Überlegungen, Wikipedia zu drucken und als Enzyklopädie rauszugeben. Ja. Ist, glaube ich, auch einmal gemacht worden. Mhm. Allerdings ist das bei der Verbreitung des Internet heute oder den Online-Zugängen über jedes Handy im Prinzip, ist das selber dazu umgeführt worden.
Ja, man kann ja auch, fertig ist, haben sich die Informationen ja wieder
geändert. Das kann man ja auch sehen beim Brockhaus. Da wird ja nicht mehr gedruckt.
Ja.
Die gibt es nur noch online.
Also es ist so, es ist sicherlich so, dass Wikipedia, die Informationen, die drin sind, muss man kritisch betrachten. Sie werden von irgendjemand geschrieben. Man kann eine Historie sehen. Du hast selber so eben gesagt, man kann eine Historie sehen, wer es angefangen hat, wer dann rumkorrigiert hat. Und man kann auch teilweise sehen, dass da regelmäßig Kämpfe toben.
Ja.
Dass also einer was reinstellt, der nächste wieder raus, der wieder rein und wieder raus.
Ja. Ich finde das doch toll. Also wenn so ein Artikel schon 2 Jahre alt ist und er steht so noch drin, muss man davon ausgehen, naja, wenn er viel erlebt hat, der Artikel, dass das doch alles so möglichst gut ist.
Also bei technischen Sachen kann man davon ausgehen, dass es stimmt. Mhm. Bei politischen Sachen muss man vorsichtig sein.
Genau, das ist doch
die
klar.
Parteizentralen kontrollieren natürlich die Wikipedia-Meldungen ihrer Mitglieder oder der Leute, die irgendwas in Parteien zu sagen haben und versuchen auch, das alles schön zu haben. Die Marketingabteilungen der Firmen achten sehr, sehr sorgfältig darauf, was über ihre Firma oder die Produkte drinsteht. Und da sieht man dann auch teilweise, wenn man Produktbeiträge sieht, ganz genau, dass die sehr marketinggeprägt sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da steht auch dann nicht immer das drin, was man wirklich von den Produkten halten soll. Aber man hat erstmal eine Wissensbasis und es ist immer wieder eine Anlaufadresse. Interessant dabei ist auch, dass das ja keine Firma ist. Ja, Wikipedia kennt keine Werbung, es ist eine Stiftung und sie wird nur aus Spenden finanziert. Gerade lief ja wieder zum Jahresende, wie jedes Jahresende, eine Spendenaktion und die haben weltweit 16 Millionen Dollar eingesammelt, mit denen die ihre, also 500.000 Spender übrigens waren das, mit denen die ihre ganz kleine Mitarbeiterschar, es sind nur 50 Mann, die fest arbeiten, mit denen die Mitarbeiterschaft und die Rechner bezahlen, also die Infrastruktur muss ja auch bezahlt werden. Was auch interessant ist, von den 16 Millionen Dollar kamen 640.000 Euro aus Deutschland und Google hat 2 Millionen Dollar da rein investiert. Etwas, was ich im Moment nicht so ganz verstehe, warum Google darin investiert. Auf der anderen Seite füllen die denen immer die Suchergebnisse aus, denn das war auch etwas, was die Gründer von Wikipedia überrascht hat, ziemlich am Anfang schon, dass sie plötzlich bei den Suchlisten ganz vorne landeten, ohne aktives Suchmaschinenmarketing zu machen. Einfach nur über die Informationen, die da drin steht, über die Vielfalt der Informationen und über die Treffgenauigkeit der Artikel. Und das ist doch sehr erstaunlich. Und
ja, da hat man sich dran gewöhnt, dass Wikipedia immer vorne steht.
Mhm.
Immer der erste Eintrag ist Wikipedia.
Ich meine, in letzter Zeit klagt man in den Wikipedia-Kreisen über die zunehmenden Auflagen, die gemacht werden. Lange wurde an der Qualität von Wikipedia es wurde nicht auf die Qualität geachtet. Dann wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Es gibt verschiedene Benutzergruppen. Es gibt also auch die Advanced-Benutzer. Es gibt die Administratoren, die Artikel richtig freischalten oder ganz runternehmen dürfen. Es gab auch einen Founder, das war eben Jimmy Wales, der durfte alles. Der hat das aber jetzt, dieses Recht, zurückgegeben. Er ist nicht mehr in der Gruppe der Eigentümer drin, er war auch als einziger drin. Der durfte alles, mit jedem Text alles machen. Da gab es dann auch Krach. Da waren historische, pornografische Bilder drin und da gab es Beschwerden gegen. Und dann hat er einfach alles rausgenommen, um keinen Ärger zu haben. Das waren aber an sich von der Bewertung der Gemeinschaft her, waren es Kunstwerke, er hätte es nicht tun sollen. Und über den ganzen Krach, den war er leid, hat dann seine super Administratorrechte zurückgegeben und will sie auch mehr auf seine Wikimedia.com, also dieses Social Network, was er parallel hochzieht, will sich mehr darauf konzentrieren.
Er wollte da auch mal eine Suchmaschine bauen.
Die sollte um Wikipedia herum gebaut werden, das ist aber aufgegeben worden. Das können die Googles und sowas der Welt besser.
Das wäre doch eine schöne Konkurrenz für Google geworden.
Ja gut, das haben andere ja auch versucht. Heute gibt es bei den Autoren etwas Nachwuchssorgen, sagte ich eben schon. Es gibt ein Regelwerk, das 30 DIN A4 Seiten Voraussetzungen beschreibt, die einer erfüllen muss, der sich bei Wikipedia anmeldet, um
da. Ich habe mal versucht, das durchzulesen, dann habe ich gedacht, schreib doch an Kram selbst.
Genau das denken dann ganz viele, Tausende von Leuten auch, was zum einen die Qualität der Inhalte sicherlich höher hält, Zum anderen natürlich den Ursprungsgedanken einer Enzyklopädie der Welt, das Wissen der Welt als Enzyklopädie zu erfassen, ad absurdum führt. Und da muss man einfach mal schauen, wie das weitergeht. Es ist jedenfalls eine tolle Sache, dass innerhalb von 10 Jahren, innerhalb von nur 10 Jahren,
ich glaube das immer noch nicht,
mehr Wissen erfasst ist in Wikipedia als in jedem Brockhaus oder jedem Enzyklopädie Britannica oder sonst was, was man überhaupt vorstellen kann.
Heinz, ich bin auch der Meinung, was du sagst, aber mit einer Sache, die du sagst, bin ich nicht einverstanden, da bin ich anderer Meinung. Du sagst, das Wissen der Welt. Ich sage, das, was die Autoren für das Wissen der Welt halten.
Richtig.
Denn es gibt viele, viele Beiträge da drin, wo ich aus eigener Erfahrung weiß, das war anders, das ist nicht so, das ist sachlich und faktisch falsch. Und ich würde ganz gern, wenn ich Zeit hätte, auch da etwas dazu sagen und schreiben. Nur offensichtlich ist das ein selbst dynamischer Prozess, eine Rückkopplung, dass man irgendwelches Wissen hat, was nicht mehr exakt der Realität entspricht, und das wird dann in neu interpretiert wieder als Wissen verkauft, und die Nächsten, die gehen dann von dieser neuen falschen Basis aus. Ich meine, so war es immer.
So war es immer.
Wenn man erzählt hat, wie war das früher, und die Oma und der Opa und die, das war immer so. Das wird hier fortgeführt. Aber Realität ist Wikipedia nicht.
Es ist ein riesengroßer Wissenstopf.
Jo, ja, es ist Oma und Opa, die Sachen erzählen.
Und ich meine, wenn du da hinschreibst, dass Goethe im Jahre 925 geboren ist, das hat nicht lange Bestand in der Wikipedia.
Ja.
Das sind also diese Fakten.
Das funktioniert gut.
Ja. Die haben nicht lange Bestand. Das ist sogar nur eine halbe Stunde oder so.
Die Gemeinschaft so hier sehr schnell. Okay, es sind auch falsche Daten schon mal über ein halbes Jahr gewesen, die nicht so interessant waren. Okay, aber wenn der Gemeinschaft sowas ausfällt, dann wird korrigiert.
Eine tolle Sache, finde ich, was die Welt da zustande gebracht hat. Ja. Völlig friedlich und völlig ohne Geld.
Ja. Das braucht die Welt, aber ich habe eine Frage, braucht die Welt auch so etwas? Parot, das ist diese Firma, da hatte ich diesen Quadrocopter mal in der TV-Sendung
drin. Diesen Rotor da, diesen, ja.
Und die haben jetzt ein Autoradio vorgestellt, das
fliegt auch da irgendwo in der Luft herum?
Nein. Das ist ein Android-Autoradio, das hat auch so ein 3,2 Zoll Display, ist in der Bedienung vollständig anders, hat nur noch so einen Knopf, und da wird es also relativ einfach auch mit der Bedienung. So wird es jedenfalls dargestellt. Es hat eine Umgebungssuche, es hat eine Karten-App, es hat einen Webradio-Player, es hat Musikerkennungsdienste an Bord. Die Internetverbindung kann es über Bluetooth aufbauen, über ein Mobiltelefon, was da in der Nähe ist. Oder man kann auch einen UMTS-Stick hinten reinmurksen. Hinten ist ein bisschen dumm, aber naja. Man kann von SD-Karte spielen oder per Bluetooth Musik abspielen. Es gehört auch ein GPS-Empfänger dazu zum Lieferumfang. Und das Ding hat auch noch 55 Watt Verstärker und sowas. Radio mit Android.
Ja,
das ist auch so eine Geschichte.
Ja, und?
Das ist ein interaktives Radio. Ja. Du hast zwar zum Fahren keine Zeit mehr, aber du hast schöne Unterhaltung unterwegs.
Genau, ja, man kann die ganze Zeit damit rumspielen und machen. Eins ist schade. Also erstens, es soll noch in diesem Quartal in Europa auf den Markt kommen. Das haben sie angegeben. Preis wissen sie auch noch nicht. Da überlegen sie noch, wie sie das verkaufen können. Und es soll auch künftig weitere angepasste Apps geben, für diese Bedienung angepasste Apps. Die werden von Parrot dann zum Download bereitgestellt. Aber die offiziellen Android-Apps, die können und dürfen nicht geladen werden. Darauf kann man nicht zugreifen. Aber eine neue Idee, eine neue.
Also wenn da eine Musikerkennung drin ist, dann kannst du bestimmt auch die Musik aufzeichnen und kann sie mir beschriften. Und das ist ja was für meine Musiksammlung, die ich übrigens abgeschlossen habe.
Kaufst du ein Autoradio für zu Hause?
Ja? Im Auto. Fährst du dann einmal um den Block, wenn du
mal Ich fahre dann nur noch mit dem Auto rum, um die Musiksammlung zu vervollständigen.
Jo, ich finde, es ist doch... Also es geht weiter. Und diese Technik, Computertechnik ist es ja letztendlich. Das kommt eben jetzt auch in solche Geräte.
Ja, wenn da noch der Daumen automatisch rauskäme.
Und wenn wir nochmal daran denken, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, guckt mal in den Shop rein, ist für jeden was Schönes dabei. Und jetzt den Daumen hoch und
zicke, zacke, zicke, zacke.
Immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.